herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben. Der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast soll jeden ansprechen und dabei unterstützen, die eigene Identität anzuerkennen und die damit verbundene Autonomie zu leben. Wenn du dich jetzt fragst, was meint er damit, dann bist du genau hier richtig und ich empfehle dir, hör dir am besten die erste Folge an. Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 71, die sogenannte Patientenperspektive. Alleine in der Überschrift dieser Folge habe ich bewusst den Begriff Patient gewählt. In meiner Ausbildung zum Krankenpfleger und genauso auch in meiner Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten ist dieser Begriff immer Mittel der Wahl gewesen, was uns vermittelt worden ist. Patient beinhaltet, dass jemand in einem Krankheitszustand ist oder in einem krankheitswürdigen Zustand und beinhaltet auch gleichzeitig einen, ja, man könnte sagen, Auftrag, dass er begleitet werden soll hin zu einem Zustand, der nicht mehr krankheitswertig sein soll, wenn es denn möglich ist. Oder dass er innerhalb seines Krankheitserlebens eine Verbesserung seines Zustandes erhält bzw. erreicht. Das ist zum Beispiel bei Erkrankungen, die final sind. Final bedeutet also nicht mehr in Richtung Heilung, sondern eher Richtung Tod, zum Tod führen. Das wäre bei bestimmten schwerwiegenden körperlichen chronischen Erkrankungen oder aber auch sehr aggressiven Erkrankungen in Form von Tumoren, wobei Tumore nicht alle automatisch die Aggressivität oder die Finalität mit sich bringen. Ohne jetzt aber zu sehr in diese Thematik einzusteigen und in den Krankheitsbildern jetzt noch separat jetzt noch so eine Unterteilung, also so eine separate Unterteilung einzuführen, möchte ich lieber mit euch auf eine ganz andere Ebene gehen. Wenn wir uns jetzt auf die Ebene der Patientenperspektive begeben, das bedeutet, wenn wir also aus der Sicht der Patienten schauen, werden wir uns, wenn wir uns denn in einen therapeutischen Prozess begeben, sei es ein Arzt oder ein Psychotherapeut oder, keine Ahnung, ein Coach oder was auch immer, wobei bei Coach werden die Personen, die begleitet werden, nicht Patienten, sondern Klienten genannt. Ich persönlich entscheide mich auch bewusst für den Begriff Klient, um damit aber, das erläutere ich auch dann bei Nachfragen, um damit deutlich zu machen, dass ich jemanden begleite durch einen Auftrag und der Auftrag sicherlich auch synonym benutzt werden kann mit einem Behandlungsauftrag. Nur durch die Formulierung des Klienten versuche ich damit deutlich zu machen, dass es eine Begleitung hin ist, die Person selbst aktiv wählt und damit auch erlebt, dass sie aus einem Erleben des, was vorher mit Symptomen, Belastungen, was auch immer beladen ist, diesen Zustand verlässt und hin zu einem Zustand geht, der deutlich, ja, wie sagt man, angenehmer ist, lebensnaher ist und auch wünschenswerter ist. So würde ich es jetzt formulieren. Deswegen ist der Klient eher aktiver in Bezug auf, hey, du hast es in der Hand, du kannst es verändern. Also gerade im psychotherapeutischen Setting halte ich diesen Begriff als Mittel der Wahl aus meiner subjektiven Sicht jetzt heraus, aus dem Empfinden. Wobei wir ganz klar festhalten müssen, wenn wir uns, ich rede jetzt nur für innerhalb von Deutschland, wenn wir jetzt also in einem Behandlungszustand befinden, beziehungsweise also begeben, das bedeutet also zu einem Arzt gehen oder zu einem Psychotherapeuten gehen, der über Kassenleistungen abrechnet, ist das definiert als eine Begleitung innerhalb einer Erkrankung, sprich also gekoppelt an einer Diagnose. Und innerhalb dieser Behandlung versucht man, die Problematik im Sinne von Erkrankung zu mildern oder auch zu heilen. So muss man es formulieren. Und das ist dann als Setting per Definition geklärt, als der eine ist der Therapeut und der andere ist dann der Patient. Und der Therapeut mit dem Fachwissen und der Expertise würde die Person, mit die man als Patient bezeichnet und einem krankheitswertigen Zustand ist, begleiten hin zu einem verbesserten Zustand. Und dann kommt er irgendwann aus diesem Patientenstatus raus. So wäre jetzt die klassische Patientenperspektive aus formaler Formulierung heraus. Ich möchte aber jetzt hier nicht so viel auf sachliche Sachen rumreiten, sondern ich möchte euch mehr sensibilisieren für die Effekte, die auf der Patienten, aus der Patientenperspektive in der Regel auch immer mitschwingen. Die eine Ebene bzw. der eine Aspekt ist, dass man, wenn man sich in eine Patientenperspektive begibt, sich in einem Zustand begibt, wo man sagt, ich vertraue mich einer anderen Person an, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Arzt, Therapeut oder Coach gehe, also ich vertraue mich einem Experten, einer Expertin an und erhoffe mir, dass diese mich an die Hand nimmt, begleitet und vielleicht sogar, je nachdem wie ich jetzt gepolt bin, vielleicht sogar auch denke, dass die das Problem für mich löst. Also im Sinne von, lieber Doktor, geben Sie mir eine Tablette, mit der Tablette lösen Sie mein Problem. Das ist so jetzt sehr runtergebrochen, sehr plakativ gemeint. Dann möchte ich aber nicht jetzt Ärzte mit abwerten, die jetzt auch Tabletten verschreiben. Das würde jetzt hier diesen Rahmen sprengen, da komme ich an einer anderen Stelle nochmal drauf zurück, also in einer anderen Folge. Jetzt bleiben wir erstmal nur bei dem Prinzip, dass jemand sich der Meinung ist, ich kann mich eher in Anführungsstrichen zurücklehnen beziehungsweise gebe das Ruder ab in die Hände von einem Fachmann, Fachfrau und die begleitet mich. Das ist, würde ich sagen, mit einer der klassischsten, also wenn ich zurückdenke an meine Klinikzeit, auch als Krankenpfleger, habe ich das wirklich regelmäßig beobachtet, dass das Setting gerade auch Klinik einlädt zu meinen, ja, ich lehne mich mal zurück oder ich lasse mich mal fallen in einen Kontext, wo ich geführt werde. Auch in Reha-Settings habe ich das selber nicht erlebt, weil ich nie in einer Reha-Klinik war. Aber zumindest von dem, was mir berichtet worden ist, was auch Betroffene, auch Fachleute gesagt haben, dass die an der Stelle auch das Gefühl haben, ja, ich lehne mich dann da zurück und lasse mich dann halt, was heißt berieseln, ist das falsche Wort, aber ich lasse mich einfach führen und am Ende kommt dann die Heilung raus. Wer diese Perspektive hat, den muss ich natürlich direkt enttäuschen. Natürlich darf man sich auch fallen lassen im Sinne von zumuten und auch mit dem, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das mal, das ist vollkommen in Ordnung, aber das wäre wichtig, dass man das ausspricht. Also wenn man sagt, ich merke, ich möchte mich einfach mal zurücklehnen, ich möchte jetzt mal nichts machen oder ich möchte einfach mal, dass man mich an die Hand nimmt, dann ist das absolut legitim so zu äußern. Dann ist es nur wichtig im therapeutischen Kontext, dass dann die Fachperson, dass die dann mir eine Rückmeldung gibt, wie ich das dann machen kann. Also da würde ich auch auf jetzt, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn wir dann über die Therapeutenperspektive sprechen, da werde ich das nochmal ganz genauer ansprechen, also viel genauer ansprechen, aber dass man dann halt die Person nicht als, ach, die lässt sich jetzt mal fallen, so nach dem Motto, hat keinen Bock irgendwas zu machen, das wäre direkt schon eine Fehlinterpretation. Das ist nicht automatisch mit dabei. Das kann man nicht, das eine schließt das eine nicht ein oder aus. Und von daher ist es wichtig, dass dann geklärt wird, was ist hier die Zielorientierung. Das ist übrigens auch immer das A und O, das habe ich sowohl in der Krankenpflege als auch in der Therapeutenausbildung gelernt und so gehe ich auch immer vor, dass ich mich frage, was ist das Anliegen, was ist das Ziel, wo möchte die Person denn hin? Auch in jeder Supervision werde ich immer wieder, merke ich gedanklich, darauf zurückgeführt, auf die Frage, mit welchem Auftrag kommt denn die Person? Und das ist etwas, was die Patientenperspektive, ja, wenn man so will, auch festlegt auf, ja, in Bezug auf Heilungschancen oder Zielerreichungschancen. Ich übersetze das mal in eine andere Sprache. Das heißt, wenn ich jetzt also mir eine Vorstellung davon mache, als betroffene Person, was ich will und vielleicht bewusst im Idealfall oder vielleicht auch unbewusst, aber wenn ich eine Orientierung oder wenn ich die Orientierung für mich klar habe, kann ich gleichzeitig eine Prognose darüber geben, inwieweit ich mein Ziel erreichen werde. Ich gebe keine Prognose darüber aus oder spreche eine Prognose darüber aus, wie lange das dauert, weil das ist etwas, das kann man nicht im Vorfeld wissen. Man kann zwar was schätzen oder vermuten, aber man kann es nicht wissen. Also da könnt ihr mir wirklich glauben. Also ich meine, ihr könnt mir alles glauben, was ich sage, aber da an der Stelle allein schon, wenn ich nur dran denke, in meiner Krankenpflegezeit, wie oft habe ich das erlebt, dass Ärzte gesagt haben, oh, ihre Diagnose, ja, mit der Diagnose leben sie vielleicht noch, oh, vielleicht, wenn sie Glück haben, kriegen sie das Jahr noch mit. Oder ja, also und dann sind sie weg vom Fenster. Das kann ja sein, dass das vielleicht je nach Diagnose tatsächlich ein ernstzunehmendes und auch ein auf der Hand liegendes Thema ist. Aber das direkt so auszusprechen, wäre total fatal und auch nicht richtig, weil ich kann mich an viele, viele Fälle erinnern, bei denen das genau nicht der Fall war. Also wo das ausgesprochen ist und die dann gefühlt, also wenn ich nur an meine ambulante Pflegezeit denke von damals, wie viele Menschen sollten laut Statistik oder laut Ausruf der Ärzte tot gewesen sein und die lebten noch 10, also die waren dann schon 10 Jahre über diesen besagten Todeszeitpunkt hinaus und lebten immer noch. Also worauf ich hinaus will ist, das ist an der Stelle schwierig bis hin auch zu nicht korrekt, also da braucht es auch eine richtige Formulierung. Aber das gehört jetzt eher wieder in die Therapeutenperspektive rein. Ich komme wieder zurück zur Patientenperspektive. Also die Prognose, wie lange etwas dauert, das kann man nicht treffen, das weiß man nicht. Man kann eine Orientierung geben, okay, aber man kann nicht sagen, wie es genau sein wird, weil das immer mit den Dingen zusammenhängt, die Aufrechterhaltung der Problematik, die ich habe, überhaupt festlegen. Und wenn ihr das von mir jetzt hört, könntet ihr zurecht denken, wie meint er das denn? Wenn ihr jetzt alle meine Folgen gehört habt, nicht, dass ihr es machen müsst, aber einladen würde ich euch auf jeden Fall, würdet ihr jetzt euch erinnern oder feststellen dann, dass ich immer wieder Werbung dafür mache, dass es für alles eine Kausalität gibt. Ich glaube nicht an Zufälle und dass es an der Stelle, also Zufall ist für mich immer die Erklärung dafür, dass ich, also ein menschliches, ein menschliches Phänomen, also der Begriff Zufall, ne, ist ein menschliches Phänomen, womit ich was beschreibe, was ich nicht verstehe. Also was ich nicht für mich nicht erfassen kann, weil es entweder nicht in meinem Bewusstsein ist, auch nicht sichtbar, oder ich einfach gar keine Erklärungsansätze dafür habe. Ne, nehmt das Thema Schwerkraft. Als wir noch nicht im Weltraum waren, haben wir gedacht, alles fliegt runter, wenn es vom Tisch rutscht. Ne? Und wenn wir im Weltraum sind, und da wäre jetzt ein Tisch symbolisch, und man würde da eine Tasse an den Rand schieben, wenn die überhaupt darauf stehen bleibt, würde die schweben im Raum. Und das war mir ja vorher nicht bewusst. Da habe ich ja vielleicht gedacht, alles fällt dann runter. Oder denkt nur an das Konzept im Mittelalter, dass man dachte, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Das ist immer so eine Perspektivfrage. Deswegen also nochmal hier darauf zurückkommend, wenn ich nicht an Zufälle glaube, will ich damit sagen, dass jede Problematik, jede Symptomatik, jede Erkrankung für etwas steht. Und wenn ich das für mich verstehen kann oder mithilfe von Experten sichtbar und erklärbar machen kann, bekomme ich ja eine Orientierung. Dann weiß ich ja, wo es lang gehen kann. Dann braucht es nur noch, in Anführungsstrichen, das grüne Licht in mir für mich, dass ich die Erlaubnis bekomme, diesen Weg auch zu gehen. Dass ich also sage, alles klar, ich mache mich auf die Reise und möchte wirklich den Zustand der Heilung oder der Verbesserung erreichen. Das, was ich jetzt so einfach hier darstelle, ist natürlich viel, viel komplizierter, weil wir uns ja immer mit unserer Subjektivität mitbringen. Wenn ich also Angst vor Veränderung habe oder ich nicht weiß, wie der Zielzustand ist, weil der Zustand, den ich jetzt habe mit all meinen Problemen, vielleicht der vertrauteste ist, und der mir bisher zumindest, auch wenn es unangenehm ist, aber Sicherheit vermittelt. Also Sicherheit der Vorhersagbarkeit und damit auch gleichzeitig meiner Kontrollmöglichkeit darüber. Dass ich also weiß, das ist gefährlich, das tut mir nicht gut, das tut mir gut. Wenn ich das mache, dann passiert das. Das ist ja ein Sicherheitsaspekt, den ich ja da dann habe. Und wir Menschen sind so strukturiert, dass uns Sicherheit ganz wichtig ist. Dass wir wissen, wo ist oben, wo ist unten, wo ist rechts, wo ist links. Und wo geht's lang und wo passiert was, wenn ich X und Y mache. Ja, also im Sinne von, wenn ich etwas tue, dass ich dann weiß, was darauf dann folgt. Wenn ich mich aber mich ins Neuland bewege, weiß ich das eventuell nicht. Und wenn ich merke, es verändert sich was und es ist erstmal unangenehm, anstrengend, so wird es häufig vermittelt, vielleicht auch irritierend, verunsichernd, weil es ja neu ist, dann ist das erstmal für viele Menschen negativ besetzt oder als eher angstauslösend besetzt. Und das ist jetzt auch wichtig, dass man, und jetzt gehe ich wieder ganz deutlich in die Patientenperspektive, wenn ich also nicht genug Vertrauen zum Therapeuten habe oder aber ich aus meinen Konzepten nicht aussteigen kann, weil ich sage, Mensch, das ist mir vertraut, das ist mein oben, das ist mein unten, das ist mein rechts, das ist mein links, und dann kommt der Therapeut, erzählt was anderes, dann kann das sein, dass ich merke, ich habe Widerstände in mir. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein sehr plakatives Beispiel, was ihr alle sofort verstehen würdet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, im psychologischen Bereich, ich zum Beispiel werde vielleicht von meinen Eltern oder einem Elternteil nicht geliebt und dieses Elternteil ist mir sehr, sehr wichtig und ich denke mir so, ich muss alles tun, damit diese Person mich liebt, aber diese Person hat mich nicht geliebt, jetzt bei meinem plakativen Beispiel. Sie war immer sehr egoistisch, sie war eifersüchtig auf das Kind und hat es auch immer wieder abgewertet und hat diesen Wunsch nach Liebe des Kindes, ja, hat also die Mutter oder der Vater, hat das total abgelehnt und für sich ausgenutzt. Also immer leiden lassen, immer mit Liebesentzug reagiert und so weiter. So, wenn ich jetzt die betroffene Person bin, die also das jetzt bei meiner Darstellung das Kind darstellt und halt immer die Sehnsucht hat nach Liebe von dem Elternteil, wo es diese Liebe nicht bekommen hat, und geht jetzt in die Therapie, also weil sie sagt halt, Mensch, mir geht's nicht gut damit. Also sie weiß das nicht, dass es damit zu tun hat, sondern sie kommt dann eher mit vielleicht Panik, Gefühlen, Zwängen oder vielleicht sogar auch schon körperlichen Manifestationen, also wo diese Liebesbedürftigkeit und dieser Wunsch nach Liebe und Anerkennung nicht erfüllt wurde und dann tatsächlich sich auch über zum Beispiel anfangs mit Bauchschmerzen als Kind, Kopfschmerzen, vielleicht auch ganz anderen körperlichen Reaktionsmustern, wo, und jetzt verschärfe ich noch den individuellen Fall, in dem Moment, wo ich dann als Kind krank werde, plötzlich der Elternteil mega präsent ist und sagt, ja, du armes Kind, jetzt versorge ich dich, damit du, ne, also nach dem Motto, da schaltet dann plötzlich der Elternteil, der nicht liebesfähig ist mir gegenüber, schaltet plötzlich auf, ich muss helfen, das Kind ist krank, jetzt muss es wieder gesund werden. So, und da plötzlich bekomme ich eine Zuneigung als Kind und dann denke ich mir, ich muss also krank werden, damit die Mutter mich sieht und liebt oder der Vater, ne, jetzt, je nachdem, auf wen wir uns fokussieren und das jetzt in dem Beispiel dann zutrifft. Und dann denke ich mir ja dann mit der Zeit, ey, ich muss krank werden, damit ich die Aufmerksamkeit bekomme. Und dann werde ich vielleicht darauf sogar, spezialisiert, aber merke ich plötzlich, dass ich immer mehr und eher mich da reinfallen lasse. Im Sinne von, ich möchte krank werden, damit ich gesehen werde. Und wenn ich also diese Manifestation oder Manifestationen immer wieder verstärke und über die Zeit, also so sagen wir Verhaltenstherapeuten, verstärke, im Sinne von, also merke, hey, das ist positiv, das ist wiederholbar, das sollte ich vielleicht auch tun. Und ich mich dann da reingebe, damit ich auch bloß krank werde, sei es Erkältung oder was auch immer. Sehr plakativ, wie gesagt, dargestellt. Dann kann es sein, dass wenn später die Mutter oder der Vater, also dieser Elternteil, stirbt, dass ich ja dieses Konzept nicht aufgebe. Dass ich dann denke, mein Gott, ja, also eigentlich darf es mir ja nicht gut gehen, ja, weil wenn es mir gut geht, werde ich ja wieder nicht gesehen. Das kann ich für mich so innerlich manifestieren. Einfach aus der Überzeugung heraus, weil ich denke, mein Elternteil, ich bin nicht gut genug, ich muss erst was leisten, damit ich gesehen und geliebt werde. Und in dem Fall heißt es, ich muss in meinem Krankheitserleben über die Definition von Krankheit bleiben. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen bei dem Beispiel. Das ist jetzt ganz wichtig, weil wenn wir uns das vorstellen, was ich euch jetzt mal in der Kürze hier dargestellt habe, wird sich jetzt über vielleicht 40, 50 Jahre manifestieren. Also sprich, ich lebe nur so damit. Dann werde ich nämlich mit der Zeit diese Kausalität, die ich euch erklärt habe, gar nicht bewusst haben. Dann ist das für mich ganz, ganz normal, dass ich dann eher krank bin, krank werde und plötzlich eine andere Aufmerksamkeit kriege. Und mein dahinterliegendes Bedürfnis gar nicht mehr erkenne. Nämlich geliebt zu werden, erkannt zu werden und so weiter. Und wenn ich dann mit diesem Konzept in die Therapie gehe, der Therapeut macht mir das sichtbar, also schlüsselt mir das auf, dann sehe ich plötzlich einen Weg, wie ich da rauskommen kann. Und jetzt ist hier ganz wichtig, bei meinem plausiblen Beispiel, ist ganz wichtig, weil entscheiden tut hier immer der Patient. Ob er, ich benutze nur den Begriff wegen dem Titel, ne? Ich sage immer Klient, also kann immer nur der Betroffene, weil was sich jetzt so logisch anhört und auch plausibel, dass ich mich dann raus aus dem Krankheitserleben bewege, mich verabschiede von der Mutter, die Mutter loslasse oder den Vater, je nachdem, wem es ging, ne? Und das Konzept der falschen Liebe, sage ich das mal, ja, benenne ich das mal, oder Liebeslüge, das also dann loslassen soll oder will, werde ich auch da rauskommen und mit der Zeit und werde auch merken, okay, ich kann mir Neuland erschließen und kann feststellen, ich werde auch geliebt, ohne dass ich krank sein muss. Aber wenn ich jetzt an dem Punkt hänge und sage, nee, ich habe das jetzt schon so lange gemacht, also das sagt man sich nicht so bewusst, aber ich mache es für euch plausibel, das habe ich jetzt schon so lange gemacht und im Grunde möchte ich auch diese tiefe Verbundenheit, das Bündnis meiner Mutter oder meinem Vater nicht verlieren. Ich möchte ihr loyal gegenüber bleiben, ich möchte diese Qualität halten, werde ich an der Stelle nicht mir das erlauben, in einem anderen Zustand mich weiterzuentwickeln. Also, dass es mir besser geht. Das werde ich mir nicht erlauben können, weil ich sonst nämlich Abschied nehmen müsste von dieser Lebenslüge, dass meine Mutter oder mein Vater mich lieben würde. Ja, oder lieben könnte, also mir das zeigen könnte, mir das geben könnte, mir das vermitteln könnte, also dass man das spüren kann. Und das hier, was ich euch jetzt so plausibel sage, ist tatsächlich sehr, sehr intuitiv und auf einer Alltagserlebensebene tatsächlich nicht so differenziert, wie ich es jetzt hier runtergebrochen habe, ersichtlich. Es geht mehr um das Spüren und Erleben, weil wenn ich merke, mein Verstand sagt mir, ey, du musst auf jeden Fall das aufgeben, das ist ja nur eine Lüge gewesen, wird sich mein Gefühl einschalten, wahrscheinlich auch die Kleine oder der Kleine in mir, der das damals ja immer gewünscht hat, sich gewünscht hat, dass Mama oder Papa mich liebt, der wird dann sagen, bitte, 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 lass sie nicht los, ja, das ist das Einzige, was du hast, und dann werde ich vielleicht eventuell nach ein paar Stunden der therapeutischen Begleitung die Widerstände spüren, dass sie größer werden und werde es nicht können. Gut, das, was ich euch jetzt sage, ist überlebensnotwendig. Also wenn ich nämlich in einem Umfeld groß werde, als Kind jetzt, ne, wenn ich in einem Umfeld groß werde, wo ich nur bedingt geliebt werde oder jetzt bei meinem plakativen Beispiel nicht geliebt werde, dann muss ich ja Überlebensmechanismen aktivieren, psychologisch gemeint, um überhaupt zu überleben, um klarzukommen. Und deswegen muss ich die Realität verdrehen. Also ich muss an der Stelle den Teil in mir, der ja meine Eltern sowieso immer liebt, ja, den muss ich dann an der Stelle weiter am Leben erhalten, als gerade wenn ich Kind bin und nichts anderes habe, und werde dann halt alles tun, damit ich das erfahren kann. Und wenn ich das jetzt als aus einer Erwachsenenperspektive in einer therapeutischen Begleitung, wenn ich dann Patient bin oder Klient, dann werde ich natürlich diesen Teil entweder loslassen und verändern können, oder ich werde merken, ich kann ihn nicht loslassen, weil das bin ja ich. Das ist ja meine Identität, das ist ja mein Leben. Auch wenn sich das dann vielleicht von außen als falsch formuliert wird oder wie auch immer, ist das ja meine Wahrheit. Das ist ja meine subjektive Wahrheit, und die kann ich ja nicht aufgeben. Beziehungsweise wird mir schwerfallen. Nehmen wir noch kurz ein anderes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel Kinder habe, die schon groß sind und habe sie vielleicht früher geschlagen. Und ich merke, ich wurde früher vielleicht auch geschlagen. Kann ich mir das plausibel erklären, indem ich dann sage und auch rechtfertigen, indem ich sage, ich bin früher geschlagen worden, ich habe das weitergegeben, mein Gott, war ja auch nicht so oft und war ja nur zum Besten. Also ich kann mir das alles schön reden, alles Überlebensmechanismen, die dann da aktiv werden. Also Überlebensmechanismen im Sinne von, dass ich mir diese Wahrheit verbiege, zu meinen Gunsten, weil alles andere mich sonst wirklich an die Existenz, also zu einer Existenzbedrohung führt. Also ich werde deutlich, wenn ich jetzt also mir bewusst werde, hey, du hast deine Kinder geschlagen und eigentlich findest du das doof und willst das gar nicht, aber auf der anderen Seite, deswegen das Wort eigentlich, auf der anderen Seite hast du keine anderen Möglichkeiten gehabt für dich, weil du die gar nicht kanntest und nicht für dich erschließen konntest, hat man entweder die Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen und zu sagen, hey, hier an der Stelle warst du halt nicht in der Lage, Vater oder Mutter zu sein. Hier warst du selber betroffen, warst du Täter. Warst du Täter an dir, warst du Täter an deinem Kind. Und jetzt geht nicht nur um Schuld, ja, es geht hier vor allen Dingen um Verantwortung. Also dass man dann in die Perspektive geht und sich sagt, okay, ich muss zu meinen Dingen, die ich getan habe, stehen, wenn ich aus der Täter oder aus dieser, sagen wir mal, Lebenslüge aussteigen will. Anders geht das nicht. Und wenn ich das tue, wird das sehr schmerzhaft. Ich muss die Illusion, dass ich ein toller Papa oder eine tolle Mama bin, also ich überspitze das gerade, verabschieden, dass ich alles perfekt mache und muss dem gegenüberstellen dann, wenn ich was verändern will, dass es auch Bereiche gibt, die vielleicht nicht so gut waren. Und das könnte dazu führen, dass ich Schwierigkeiten habe, in das Spüren zu gehen, dass ich doch nicht die Dinge alle richtig gemacht habe. Und wenn aber in meinem Wertesystem ganz hoch oben steht, ich muss alles richtig machen und ich mache auch immer alles richtig, dann kann ich diese Wahrheit nicht annehmen. Dann muss ich diese Lüge in Anführungsstrichen weiter aufrechterhalten. Und wenn ich in einem therapeutischen Prozess bin und der Therapeut begleitet mich oder die Therapeutin begleitet mich genau dahin, dass ich das für mich erkenne, diese Wahrheit, wird das dann darüber entscheiden, ob ich weiterkomme oder nicht. Wenn ich nämlich merke, ich kann diese Wahrheit nicht annehmen, dann ist das auf einer beschreibenden Ebene erstmal vollkommen in Ordnung. Aber dann werde ich mich in meinem Symptom erleben, weiterhin in diesem Erleben der Symptome bewegen müssen, solange ich diese Lüge aufrechterhalte. Und erst wenn ich es schaffe, für mich das zu lösen oder zu, ich nenne es immer gerne, zu erweitern. Also erweitern heißt, dass ich also durch mein Lernen, durch das Erkennen in eine andere, in ein anderes Bewusstsein komme, in einen anderen Umgang damit, um die Sachen lösen zu können. Also mit anderen Worten, wenn ich nicht weiß, wie es geht, mit den Dingen umzugehen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wer sagt denn immer, dass wir alles können müssen? Das ist doch Quatsch mit Soße. Ja? Also ich muss nicht den Anspruch haben, dass ich alles können muss. Wenn ich die Dinge erkenne und sehe, ich kann das noch nicht, dann habe ich doch auch ein Recht dazu, das zu lernen. Und sich das einzugestehen, zu sagen, hey, ich kann das nicht, aber ich kann es ja lernen. Und ich möchte das auch lernen. Da kommen wir jetzt zur Motivation. Ich möchte es lernen, ich möchte das Ziel erreichen. Dann sind wir wieder bei der Motivation und der Zielvorgabe. Also wo möchte ich hin? Und das ist das, was ich jetzt so sehr detailliert euch jetzt als Beispiel mal aufgemacht habe, ist ein wichtiger Hinweis dahingehend, warum man eventuell in bestimmten Dingen noch hängen bleibt, nicht weiterkommt. Oder aber, wenn ich was erkenne und für mich auch verändern will und auch bereit bin, bestimmte Lügen aufzugeben, zugunsten halt eines Neulands, zugunsten einer anderen Beziehungsqualität mit mir und dem Umfeld, werde ich merken, dann komme ich für mich da weiter. Ja, ich erlebe auch noch, möchte ich euch auch noch erzählen, im Praxisalltag merke ich das, dass es immer wieder vorkommt, gerade auch zum Beispiel bei meinen gruppentherapeutischen Prozessen, wenn die Psychoedukation abgeschlossen ist und man dann nach den 16 Modulen bei mir in der Gruppentherapie dann auch die Möglichkeit hat, an inhaltlichen Sachen zu arbeiten, fällt mir immer wieder auf, dass es so viele Variationen gibt in Form von sich seinen Dingen zu stellen. Ein großer Motivator über die Geschwindigkeit ist die Angst. Die Angst, sich den Dingen zu stellen, dem Therapeut zu vertrauen, da würde ich im Moment vermuten, sowas sind meine Rückmeldungen auch, dass das Vertrauen da schon da ist. Und das ist auch die Grundlage, also wenn das Vertrauen bei dem zum Therapeuten und auch zur Gruppe da ist, ist das die Basis, um überhaupt sich öffnen und auch zu entfalten zu können. Aber wenn ich merke, ich habe noch Ängste, fühle mich unsicher oder ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht doch die Kontrolle abgeben kann oder sonst was, das ist somit eines der größten Hindernisse. Und das führt dann entweder dazu, dass ich auf der einen Seite entweder gar nichts sage oder es mir schwerfällt, was zu sagen, also mir vielleicht gefühlt eher die Hand abfällt oder der Arm, als dass ich hier meinen Mund aufmache und etwas sage oder geschweige denn überhaupt inhaltlich für mich erarbeite. Also natürlich erarbeite ich das trotzdem, wenn ich gedanklich mitgehe. Ja, weil das ist ja etwas, das ist mir klar, der Effekt. Da kommen wir dann zur Therapeutenperspektive dann in der nächsten Folge. Da erkläre ich das nochmal aus Therapeutensicht. Aber es gibt auch noch die anderen Kandidaten, die auch natürlich, eine wichtige Rolle auch innerhalb der Gruppen, auch des Gruppenprozesses ausmachen. Und das sind die Personen, die sagen, jo, ich bin gerne bereit, an meinen Dingen zu arbeiten und sich auch öffnen. Und das ist mir schon mehrfach aufgefallen in den Gruppentherapien. Und dann tatsächlich auch so ein Stück weit fast schon eher in Richtung Flucht nach vorn. Also heißt, ich gehe am besten schnell nach vorne, weil vielleicht auch als erstes und sofort, weil dann kann ich mich nicht so lange mit meinen Ängsten beschäftigen, sondern ich gehe dann direkt nach so Flucht nach vorn. Rein, also wenn ich jetzt nicht übrigens bei allen, ne? Ich meine jetzt nur bei denen, die ich jetzt gerade hier als einen vielleicht Problembereich, wo ich merke, da komme ich für mich nicht weiter, jetzt gerade hier aufmache, als eine Personengruppe. Also wenn die Motivation hinter dem, ich öffne mich und teile mich mit, die Angst ist und ich möchte diese aber reduzieren und loswerden und spreche nach vorne, dann kann es sein, dass es ist ein starker Überlebensanteil, dass ich dann meine, ich müsste jetzt kontrollieren. Ich müsste jetzt hier sagen, wo es lang geht, was richtig ist, was falsch ist. Ne? Zum Beispiel dann, dass dann der Teil, das ist übrigens ein Täteranteil in mir, ja, so nenne ich den immer. Warum Täteranteil? Weil der an der Stelle sich, Täter heißt an der Stelle, ich schade. Ja, aber ich schade jetzt, noch nicht mal jetzt gemeint, dass ich jetzt jemand anders schaden will. Nein, 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 so ist das nicht gemeint. Ne? Aber dass ich jetzt im Sinne von, wenn man so will, deswegen Täteranteil, dass ich mir schade, weil ich mir sage, pass mal auf, ich nehme das hier in die Hand, ja, und wenn ich das löse, dann wird das gut. Wenn ich zum Beispiel zwei Kinder habe, die schon im Jugendalter sind und gerade einen Streit haben miteinander, kann ich natürlich sagen, ich löse das, ich gehe jetzt auf die Kinder zu und versuche dann für die das Problem zu lösen. Also ich dann sage immer, jetzt hört mal auf euch zu streiten, ne, der eine ist so, der andere ist so drauf und pass mal auf, ich weiß dir, was richtig ist, ne, du hast da einen Fehler gemacht, bitte löst das jetzt so und so und so und dann müsst ihr euch jetzt auch mal lernen, endlich zu verstehen. Das ist dann die Kategorie, was ich euch jetzt erkläre, gut gemeint. Das bedeutet, der Elternteil macht das, um mir zu helfen, damit ich da an der Stelle weiterkomme. Also dieser Elternteil, ne? Und oder bei den beiden Kindern. Aber das große Dilemma ist, dass wenn die Kinder klein sind und vielleicht das selber nicht erfassen und lösen können, dann macht das Sinn, dass dann ein Elternteil einspringt und sagt, ja, komm, hier, ich nehme dich an die Hand, ich führe dich noch, bis du es selber für dich auch kannst. Ja, so. Oder ich begleite dich und motiviere dich, dass du es vielleicht selber, je nachdem, was es geht und das Kind nicht überfordert ist, versuch dich zu unterstützen, dass du selber eine Idee bekommst, wie man das lösen kann. Aber im Jugendalter würde ich unterstellen, dass es prinzipiell möglich ist, zumindest sich darin auszuprobieren. Wenn aber der Elternteil meint, das lösen zu können für die Jugendlichen, dann passiert Folgendes. Der Elternteil, der meint, zu wissen, was richtig ist und das vorlebt und auch sogar vorgibt, nimmt damit den Jugendlichen die Möglichkeit, selber die Erfahrung zu machen. Selber auch rauszufinden, was gut ist für mich und was nicht. Das wird quasi vorweggenommen durch den Elternteil, der das gut meint. Und das ist an der Stelle erstmal anmaßend. Zweitens ist es auch übergriffig. Und drittens ist es jetzt wieder im Kontext von dem, was ich gerade meinte, bei einem Betroffenen, also bei einem Patienten oder Klienten, dass wenn ich mich jetzt einer Sache stellen will und merke plötzlich irgendwie, jetzt habe ich ein bisschen Angst oder bin unsicher, dann kann irgendwann der Kontrollanteil in mir plötzlich aktiv werden und sagen, hey, Moment mal eben, das ist aber scheiße hier, das ist aber doof, so ist nicht richtig oder das ist nicht richtig und wie kann denn nur das passieren und so. Und das muss noch nicht mal in meiner Arbeit sein, das kann auch sein, dass ich das bei anderen wahrnehme, ne, und vergleiche das und gehe dann in eine Wertung. Und die Wertung gerade, vor allen Dingen, wenn sie negativ ist und ich meine, hey, ich weiß das besser, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich darf ja eine andere Sicht auf die Dinge haben. Auf jeden Fall, das ist nicht das Problem. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber wenn ich plötzlich mir anmaße zu wissen, was richtig und was falsch ist, gerade in Bezug auf andere, da wird es fatal und da wird es pathologisch. Und wenn ich das jetzt sogar bei mir selbst mache, indem ich zum Beispiel merke, hey, nee, das ist nicht richtig, das ist nicht gut, aber nicht aus einem intuitiven Prozess heraus, weil sich das so anfühlt, ja, weil die Intuition, habe ich euch ja mal erzählt, ist der Wahrheitsmechanismus. Der mir wie der Kompass sagt, wo ist Norden, wo ist richtig, wo ist falsch. Und auch die Intuition kann mir sagen, ob ich jetzt reagiere aus Angst vor Kontrollverlust, aus Angst vor Verletzung, aus Angst, dass etwas schlimmer wird und was auch immer. Auf jeden Fall ist das dann die Grundlage dafür, dass der Täteranteil, der Saboteur in mir aktiv wird und sagt, hey, ich weiß das besser. Und da ist auch wichtig, dass der Therapeut das erkennt und nicht auf die Ebene, hey, jetzt gehe ich hier in so ein Battle oder ich maßregel dich oder sonst was, sondern da hilft, dass die betreffende Person das erkennen kann für sich, auch bei sich selbst, um dann für sich auch weiterzukommen. Also, dass sie dann erkennt, aha, hier habe ich mich also selber wieder ausgetrickst. Das ist dann an der Stelle ein Riesenschritt nach vorne. Das ist kein Rückschritt oder ein Scheitern. Das ist ein Riesenschritt nach vorne, wenn ich den Saboteur erkenne, wo er bei mir wieder aktiv ist, wo er sich dann verhält. Und das ist etwas, was wer das für sich erkennt und offenbart, ist für mich wirklich mega weit. Weil das ist so mit das schwierigste Level, dem man sich stellen kann, wenn man sich seinen eigenen Saboteuren oder auch Täteranteilen stellt. Die sind sehr, sehr komplex, sehr, sehr, wie sagt man, ja, so diffus, nicht immer greifbar. Das ist so der Bereich Täter-Opfer-Dynamik. Und die Täterstrukturen sind so geschickt, dass sie sich verkaufen als ich habe die Ahnung und letztendlich hindern sie mich aber in dem Erkenntnisprozess und auch in der Weiterentwicklung. So, ich hoffe, damit ist das so ein bisschen klarer für euch geworden, was mit Patientenperspektive gemeint ist. Und das Ziel ist ja, dass wenn auch die Therapeutenperspektive da konstruktiv aufgestellt ist, dass dann ich nenne es mal der Synergieeffekt, der die Patienten-Therapeuten-Beziehung oder wie ich es formuliere, Klient-Therapeuten-Beziehung, dass die dann da an der Stelle konstruktiv ist und wohlwollend und sensibel füreinander. Und dann wird der Weg auch zu dem konstruktiven Ziel führen. Ja, in diesem Sinne lasse ich euch auch mit den Gedanken erstmal wieder allein, dass ihr das mal so sacken lasst für euch. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Woche. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns dann nächste Woche wieder.